Vielleicht können wir einmal kurz aufstehen. Und innerlich nochmal sagen, also offensichtlich sind wir ja auch nicht in allem einer Meinung, das ist aber auch nicht der Punkt, warum wir hier sind. Ich glaube, wenn wir uns innerlich nochmal auf das ausrichten, dass er König ist und dass wir von ihm empfangen haben und dass deshalb er alle Ehre bekommt und dass wir dazu bestimmt sind, seine Ehre zu mehren. Jesus, wir wollen sagen, es geht um dich. Und wir ehren dich und wir heißen dich willkommen als auferstandener König, als siegreicher Herrscher, als Bezwinger von Sünde, Tod und Teufel. Wir sagen, du bist der Regierende und wir wollen, dass dein Einfluss sich mehrt. Und zwar in unserem Herzen und durch unser Herz, durch unser Leben, überall dort, wo du uns hingesendet hast. Amen. Amen. Bitte setzt euch. Das ist ganz offiziell heute. Ja, also ich bräuchte so irgendwas Getragenes, irgend so eine Robe oder so, wäre nicht schlecht. Also auf jeden Fall, wir werden nachher noch Zeit haben für Zeugnisse, für das, was du mit Gott erlebt hast, auf Dinge zu reagieren, zu beten. Ich würde heute gerne mit uns über etwas sprechen, was für uns Deutsche wahrscheinlich eher fremd ist. Und zwar über einen Triumphzug. Also überall auf der Welt gibt es irgendwelche Paraden. Also wahrscheinlich wird nächstes Jahr ich will nicht sagen, was ich denke, wer den Super Bowl gewinnt und wo der ist, so, aber wie auch immer. So. Also es gibt überall oder in vielen Teilen der Erde Paraden, Triumphzüge, wo es einfach darum geht, dass man feiert, dass ein Team oder in dem Fall, das ist jetzt Frankreich auf dem Foto, dass es einen Triumphator gibt, der gewonnen hat. Also ich weiß gar nicht, wie viel ich dazu sagen will. Also ich finde auf jeden Fall Folgendes will ich sagen. Ich persönlich denke, dass wir aufgrund unserer Historie und Geschichte da wenig Zugang haben und dass wir durch diesen wenigen Zugang uns von etwas berauben, wozu nämlich Triumphzüge auch gedacht sind. Nämlich, hier geht es nicht um Menschen unterdrücken, sondern hier geht es darum, das Gute und den Sieg zu feiern. Und es gibt etwas, also ich will noch gar nicht bis zum Militär kommen, aber ich will mal Folgendes sagen, eine Gemeinschaft lebt vor allem von Menschen, die oft namenlos sind und die sich für das Wohl des Ganzen einsetzen. Weißt du, wie viele Krankenschwestern und Ärzte haben wir, wo wir nicht den Namen kennen, die sich einsetzen, dass es uns allen gut geht? Also bekannt sind dann wieder die plastischen Chirurgen und die hier, weißt du, da, die gewisse Rundungen formen können und so. Das sind dann die, die man in der Presse kennt und diese Einzelnen und die. Aber dass es uns so gut geht, hat damit zu tun, dass jeden Tag auch heute Leute unterwegs sind in der Polizei, die für unsere Sicherheit sorgen, in den Krankenhäusern, die für unsere Gesundheit als Ding sorgen. Und das sind Leute, die wirklich aus meiner Sicht gefeiert gehören. So. Und es ist auch so, dass auch Militär, also wisst ihr, die können nicht das Problem im Herzen eines Menschen lösen. Das können die nicht. Dazu sind wir alle berufen, Frieden mit Gott zu bringen. Das ist unser Auftrag. Aber, dass sie manches eindämmen, also das ist ja irgendwie lange her, dass wir das persönlich erlebt haben, aber wenn man an den Kosovo-Krieg und an ein paar andere Dinge denkt, wo es Leute gab, die versucht haben, zu schauen, dass das Unrecht nicht überhand nimmt, ist es eine ehrenwerte Aufgabe, die in anderen Ländern anders geehrt wird als bei uns. So will ich es einfach nur mal sagen. Wisst ihr, mir ist sehr wohl bewusst, dass in dem auch immer wieder persönliche Fehlentscheidungen passieren und dass dort auch nicht alles Gold ist, was glänzt. Aber ich glaube auch, dass die generelle Wertschätzung für Leute, die für unser Wohl sorgen, egal in welchem Bereich, ob das politisch, ob das militärisch, ob das sozial, ob das im Bereich von Bildung und Lehrern ist, dass das in unserem Land echt unterbelichtet ist. Das will ich schon mal so in den Raum stellen. Also ich habe auf jeden Fall dieses Foto genommen, Triumphzug. Komm, wir gucken uns noch ein paar mehr an. Es wird nicht besser heute. Oder vielleicht wird es auch besser. Genau, SUVs. Naja, die kann man preiswert kaufen. Geländegängig. Wege sind meistens frei. So. Die brauchen auch nur 20 Liter, also beim Starten. Okay. Ich will kurz, also wir kommen, es wird ja kein Geheimnis sein, auf eine Bibelstelle, da geht es um Triumphzug. Aber ich will uns noch mal kurz, was? Ich will uns noch mal kurz in das historische Umfeld mit hineinnehmen, dass wir das, was die Bibel uns sagt, ein Stück mehr verstehen und nochmal vor Augen haben, was die Leute damals kannten und was ihnen vor Augen war. Also ein bisschen Geschichte. Nach der Sage veranstaltete der legendäre Romulus 753 vor Christus den ersten Triumphzug. Lange her, nach der Sage, 753 vor Christus. Das sind die Informationen, die ich soweit habe. Ja. Was auf jeden Fall sicher ist, dass der Weg seit dem 5. Jahrhundert vor Christus festgelegt war. Er begann am Marsfeld außerhalb der Stadt, also außerhalb von Rom. Es durfte nur, also ein Triumphzug wurde nur für gerechte Kriege veranstaltet, also nicht für irgendwelche Niederschlagungen von Aufständen oder solche Sachen. Und dann ging der also los. Er ging am Tiber entlang bis zum Circus Maximus und von dort aus weiter durch das Forum. Und am Jupiter-Tempel endete der Zug. Für die siegreichen Helden wurden nicht immer, aber manchmal bei besonderen und besonders herausragenden Feiern irgendwelche Bögen, Triumphbögen errichtet, die kann man ja heute zum Teil noch sehen. So, das ist vielleicht so ganz, ganz grob, was damals passiert ist. Damals war es üblich, dass diese Triumphzüge 1 bis 3 Tage lang andauerten. Es kam auch vor, dass über 2000 römische Wagen dort mit beteiligt waren. Und das Spannende war immer Folgendes. Da komme ich gleich nochmal dazu. Also relativ am Anfang war der siegreiche Triumphator, der sozusagen den Frieden wieder mitgebracht hat. So, also Rom hatte ja einige Auseinandersetzungen, dann gab es die Kämpfe, dann gab es irgendwann, dass das Rom meistens gewonnen hat. Sonst kein Triumphzug, so, das war halt damals eine Zeit lang so. Und dann kamen die also von ihren Kämpfen nach Hause, also in dem Fall der Präsident, der gibt ja meistens heute nur den Befehl. Damals war es ja üblich, dass er mit der Erste war, der mit in der Schlacht war und selber aktiv gekämpft hat. So, dann schritt der voran, dann kamen wichtige Bürger und Entscheidungsträger der Stadt, weitere bedeutende Feldherren, die dort mitgekämpft hatten. Dann kam eine ganze, ganze Schar von, also wahrscheinlich, wartet, hier. Also damals waren es Wägen, heute wären das wahrscheinlich wichtige Panzereinheiten, die maßgeblich dazu beigetragen hatten, dass dieser Sieg errungen wurde. Dann mittendrin, also man muss das ja heute dazu sagen, das sind keine Kriegsgefangenen, das ist ein Triumphzug in Frankreich, das sind Maori-Krieger und so. Ich nehme das mal bildhaft, einfach mittendrin wurden die gegnerische, also hauptsächlich der gegnerische Befehlshaber mit abgeführt und nach diesem kam nochmal ein Haufen Soldatentruppen. So, das war das damalige Bild von einem Triumphzug. Also, da war der Triumphator, dann kam die wichtigen und einflussreichen Bürger. Dann gab es einen Riesenauflauf von erprobten und bewährten wichtigen Wagenlenkern, Kriegshelden. Mittendrin der besiegte Feind und ganz am Schluss kamen nochmal die Soldaten. Also das ist das Bild, was damals irgendwie alle vor Augen hatten. Jetzt würde ich gerne unsere Bibelstelle lesen. Kolosser 2, ab Vers 9. Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid, mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Verbunden mit ihm seid auch ihr beschnitten worden. Allerdings handelte es sich dabei nicht um einen äußerlichen Eingriff an eurem Körper, sondern um das Ablegen der von der Sünde beherrschten menschlichen Natur. Das ist die Beschneidung, die unter Christus geschieht. Ihr wurdet zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden, denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Ich würde das nochmal lesen. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Schaut, dieses Bild von dem Triumphzug beschreibt oder nimmt Paulus, um uns eine geistliche Wahrheit zu verdeutlichen. Ich glaube, wir alle kennen solche Momente von, Kämpfen, Herausforderungen, Niederlagen und dieses und gleichzeitig diese Wahrheit von, es gibt einen Triumph in Jesus. Ja, und wo ist der jetzt? Also, wenn Jesus gesiegt hat, warum habe ich noch diese Kämpfe? Das ist doch also zumindest meine Frage ist das. Schau, ich glaube nicht, also auf der einen Seite glaube ich nicht, dass der Feind und das Böse das Riesenproblem ist. Und gleichzeitig erlebe ich dennoch die Auswirkungen davon in meinem Leben. Und ich merke, da ist dennoch ein Faktor da, den ich einfach nicht leugnen kann. Wie ist es denn? Mir hilft dieses Bild, etwas zu verstehen. Weil dieses Bild von diesem Triumphzug macht Folgendes deutlich. Jesus hat gesiegt. So, und das ist nicht, also ich habe das oft gehört, aber ich habe es innerlich oft gehört, und Jesus wird dann, also wenn ich mal in den Himmel komme, wird er siegen. Das ist aber nicht die Sprache, die die Bibel spricht. Die Bibel spricht, am Kreuz ist der Sieg vollbracht und am Kreuz ist alles erworben und errungen. Und am Kreuz hat Jesus jede Macht der Sünde über meinem Leben gebrochen. Und am Kreuz ist jede Hilfe, jede Freude, jeder Sieg, jede Hoffnung, jede Heilung, jede Befreiung, die ich jemals brauche, da. Am Kreuz ist mir jede Sünde bereits schon vergeben. Und zwar nicht nur die, als ich Jesus zum ersten Mal kennengelernt habe, sondern auch schon die, die ich noch in 20 Jahren tun werde, was ich nicht unbedingt vorhabe. Aber als Jesus am Kreuz hing und mich sah, da war das schon alles Zukunft. Also überhaupt mein Start mit ihm lag für ihn schon in der Zukunft. Dann wird ja wohl auch das, was für mich noch Zukunft ist, bereits in diesem Sieg drin sein. Macht das irgendwie Sinn? Okay. Der Feind ist besiegt, er wurde entwaffnet, Es wurde ihm die Macht genommen und das Land wurde zurückerobert. Das, was wir in diesem Triumphzug sehen, was wir aber in dem Triumphzug auch sehen, dass der feindliche Herrscher in der Mitte dieses Triumphzuges mitgeführt wurde und noch am Leben war. Er war noch am Leben. Und das Schöne an der Geschichte, also für mich das Schöne, die marschierten mit diesem gefangenen, genommenen, gegnerischen König, dessen Land sie besiegt hatten und den sie besiegt hatten, gefangen, nackt wurde der da durchgeschleppt, bis zu diesem letzten Feld. Und dort wurden ihm öffentlich entweder die Hände abgeschlagen, damit er nie wieder eine Waffe gegen die Römer, gegen die Bürger Roms erheben kann, oder er wurde dort gleich getötet. Also ganz ehrlich, ich als Bürger Roms, ich würde mich wohlfühlen bei sowas. Also ich finde es jetzt nicht unbedingt das Schönste und das ist auch nichts, was ich irgendjemand hier wünsche. Aber wenn der andere ein Feind ist, finde ich das eine tolle Vorstellung. Also ich bin da nicht zu sehr pazifistisch geprägt, das muss ich sagen. Wenn das ein Feind ist, bin ich froh, dass dem die Hände abgeschlagen werden und dass der nie wieder eine Waffe gegen mich richten kann. Also mich macht das glücklich. Was? Ja, scheinbar bin ich. Auf jeden Fall. Wenn ich anschaue, also wenn ich das Böse anschaue und wenn ich anschaue, was denn der Feind im Garten Eden getan hat, dann sehe ich immer dasselbe Muster. Ich sehe immer dasselbe Muster. Adam und Eva wurden verführt. Und zwar nicht, weil die Schlange kam, die Frucht genommen hat und sagte es. Vielen Dank, dass ich das machen darf. Und einfach gegen ihren Willen, den irgendwas hinein, also in den Mund geschoben hat. Es war auch nicht so, dass der Feind kam und sie gezwungen hat, indem er ihnen eine Waffe vorgehalten hat. Alles, was uns die Bibel berichtet, war, dass die Schlange listiger war als alle anderen Tiere des Feldes. Und es ist die List des Feindes, die uns immer wieder versucht, von der Wahrheit abzubringen. Schau, dieser Gefangene, der in diesem Triumphzug umhergeführt wird, er ist so lange besiegt, solange wir das sehen können. Sobald er anfängt, also wenn der Reini im Triumphzug, also ich bin der Gefangene, stell dich mal hin, und er ist so ein Wagenlenker und aus irgendeinem Wagenlenker ist super, Panzer, super. Und sobald ich irgendwann seinen Namen rausfinde und anfange, Zugang in seine Gedanken zu bekommen und sagen kann, Reini, weißt du, noch genießt du den Moment, noch, aber da vorne um die Ecke, da warten meine Leute. Und es sind viele und die sind brutal. Und wenn du denen in die Hände fällst, die werden dir die Fingernägel aus den Fingern ziehen. Und wenn sie das gemacht haben, werden sie dir die Nase umbohren und dann werden sie den Finger dir ins Auge stecken. Du weißt ja, wie das schmerzt, kennst du ja. Und es wird lange dauern und die werden dich quälen. Und im besten Moment werde ich denen Bescheid geben, dass sie dich schnell töten, wenn du mir hilfst. Wenn du mir aber Zutritt verschaffst, dass ich irgendwo fliehen kann, werde ich dein Leben verschonen. Sobald wir auf diese Lügen reinfallen, geben wir dem, der gefangen ist, Macht in unserem Leben. Vielen Dank, Reine. Sobald wir auf diese Lüge hereinfallen, geben wir dem, der Macht hat, also nein, dem, der gefangen ist, Macht über unser Leben. Und wir denken, er ist groß, er ist stark, obwohl wir doch vor Augen haben, dass er nackt und bloß und gefangen und entwaffnet ist. Das gibt ein paar Fragen, die ich mir für mein Leben stelle. Zum Beispiel frage ich mich, ich habe ja, wie wahrscheinlich jeder von uns, trage ich auch ein paar Verletzungen mit mir rum. So Erlebnisse, die man gemacht hat, Dinge, die man, meistens sind es vor allem Erlebnisse oder Worte, die man gehört hat, die eine Kraft haben, die einem irgendetwas absprechen von dem, was Gott über uns sagt, irgendwie widerspricht. Also es gibt für mich gibt es so ein paar Sachen. Eines davon ist, das, was du tust, ist nicht wichtig. Oder du bist nicht gesehen. Da gibt es ein paar Sätze und Erlebnisse, die ich sehr präsent in meinem Leben habe. Und im Grunde ist es dasselbe, was dort passiert ist, dasselbe, was im Garten Eden passiert ist. Dass die List des Feindes ist, uns etwas abzusprechen, was wir bereits haben. Wenn du davon isst, wirst du sein wie Gott. Und sie waren doch geschaffen in seinem Bild. Also näher und ähnlicher war der Mensch nie als im Garten Eden. Und die List war, ihm etwas abzusprechen, was er bereits hatte. Das ist dasselbe, was ich auch, also anders, aber es ist dasselbe Prinzip, was ich durch ein paar Erlebnisse, Aussagen, da ist irgendwie eine Wunde in mein Leben gekommen, die mich immer und immer wieder trifft und wo das Böse wirklich Zugriff hat. Und wenn sie dort rankommt und drücken kann und die Lügen in meinem Leben voranschieben kann, dann führt das zu Handlungen, wo ich manchmal selber denke, ich weiß gar nicht, dass ich so einen Quatsch machen kann. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Und das Spannende ist, wenn wir darüber nachdenken, dann geht es ja weniger darum, wo kommt es her, als vielmehr, wie werde ich frei davon? Und ich habe da ein paar Fragen. Also ich kann selber noch nicht alle beantworten, aber vielleicht ist es gut, wir kommen über manches ins Gespräch. Also ich würde sagen, also es gibt diese Erlebnisse, aber die Erlebnisse sind gar nicht so sehr das Schlimme. Also auch wenn uns das manchmal sogar so suggeriert wird. Weil ich glaube, das Schlimme ist, dass wir durch diese Erlebnisse nicht die Wahrheit sehen können. Weil ich davon überzeugt bin, dass die Wahrheit uns frei macht. Weil das Problem sind viel weniger die schlimmen Dinge, die ich gehört habe, als vielmehr, dass ich angefangen habe, ihnen zu glauben. Also ist doch die Lösung, dass ich entdecke, wer ich in Christus bin. Und dass ich Anteil an seinem Sieg habe. Also zumindest stehe ich da bisher, aus dem, was ich in der Bibel verstehe, an diesem Punkt zu sagen, ich muss lernen, das Alte auszutauschen gegen seine Wahrheit. Ich Schau, was mich bei diesem Triumphzug begeistert, ist Folgendes. Ich lese uns noch eine Stelle. 2. Korinther 2. Gott aber sei Dank, weil wir mit Christus verbunden sind, lässt er uns immer in seinem Triumphzug mitziehen und macht durch uns an jedem Ort bekannt, wer er ist, sodass sich diese Erkenntnis wie ein wohlriechender Duft überall hin ausbreitet. Ja, weil Christus in uns lebt, sind wir zur Ehre Gottes ein Wohlgeruch, der sowohl zu denen dringt, die gerettet werden, als auch zu denen, die verloren gehen. Für diese ist es ein Geruch, der auf den Tod hinweist und zum Tod führt. Für jene ist es ein Geruch, der auf das Leben hinweist und zum Leben führt. Gibt es angesichts einer solchen Verantwortung irgendjemand, der die Aufgabe der Verkündigung gewachsen ist? So vielen geht es nur um ihren Gewinn, wenn sie die Botschaft Gottes verkündigen. Dafür sind sie sogar bereit, die Wahrheit zu verfälschen. Wir hingegen handeln aus uneigennützigen Beweggründen und was wir sagen, sagen wir im Auftrag Gottes. Wir sagen es in der Verantwortung vor Gott und in der Abhängigkeit vor Christus. Also Paulus hatte ja öfters mit Leuten zu tun, die Jesus irgendwie aus falschem Herzen verkündet hatten, aber wir sind bei demselben. Nur weil manche Leute Dinge verdrehen, bleibt die Wahrheit immer noch wahr. Und die Wahrheit ist, Gott aber sei Dank, weil wir mit Christus verbunden sind, lässt er uns immer in seinem Triumphzug mitziehen und macht durch uns an jedem Ort bekannt, wer er ist, sodass sich diese Erkenntnis wie ein wohlriechender Duft überall hin ausbreitet. Ich will noch mal ganz kurz auf dieses Bild von dem Triumphzug eingehen. Also der Triumphzug fing außerhalb der Stadt an und dann ging er in die Stadt rein und die ganzen Bewohner der Stadt, die waren auf den Beinen, die wussten, wo dieser Triumph lang geht, die haben dort gewartet, weil sie sagten, das, was die errungen haben, ist unser Sieg und es ist unser Segen. Weil sie den Feind besiegt haben, können wir wieder in Frieden und in Ruhe leben. Und weil die gewonnen haben, ist die Schlacht zu Ende und Mütter haben ihre Kinder und Söhne zurückbekommen. Es war ein Riesenfreudenfest. Deshalb standen die da, hatten oft Blumen in den Händen und haben die vor den Triumphzug auf die Straße geschmissen. Das waren Blumenmeer. Also, und wenn man da durchläuft, das muss gerochen haben, ob man das jetzt gut oder schlecht findet, das sei ja mal dahingestellt so. Aber das muss die Stadt erfüllt haben, wenn dort Tausende und Abertausende von Blumen auf der Straße lagen, dann Leute drüber gelaufen sind, ätherische Öle ausgetreten und so weiter und so fort. Und für die einen war dieser Geruch, wir haben es geschafft und die Schlacht ist vorbei. Und für die Gefangenen war derselbe Geruch der Geruch des Todes, weil sie wussten, es sind noch ein paar Meter, dann werden wir dort oben erwartet und uns werden die Hände abgeschlagen und unser Leben wird zu Ende sein und unsere Zeit zu agieren wird vorbei sein. Und dieses Bild nutzt Paulus, um uns etwas in unserem Leben zu verdeutlichen. Christus hat gesiegt. Und egal, ob du dich gerade selber so siehst, dass du sagst, ich laufe in diesem Triumphzug und ich habe hier und da und in dem Bereich Sieg in meinem Leben, oder ob du selber noch sagst, ich habe ein paar Kämpfe, größer oder nicht so groß, aber der Sieg gilt der Stadt und sie gilt jedem Bewohner. Und irgendwie ist es mir heute wichtig, dir das nochmal zuzusagen. Der Sieg gehört dir, weil Christus ihn für uns alle erworben hat. Und die Zeit, dass der Feind regiert und in deinem Leben Einfluss nehmen kann, die hat ein Ende. Und da ist Hoffnung. Und da ist Hoffnung, weil Jesus den Sieg bereits hat. Du hast Anteil daran. Und was auch immer dich herausfordert, die Zeit deines Triumphes wird kommen. Und sie fängt heute an, indem du anfängst, auf ihn zu schauen, der das alles erworben hat. So werden wir Anteil an seinem Sieg haben. Es ist nicht, weil wir noch 100 Heerführer brauchen, die alles ganz alleine hinbekommen, sondern weil wir bereits einen haben, der den Feind für uns bezwungen hat. Also ich finde, wir leben in einer Zeit, wo jeder immer gerne selber schon sehr auch der Superheld wäre. Manche sind es auch schon, vielen Dank. Aber ich glaube, für uns, also ich merke das für mich, die Geschichte mit dem Superheld hat folgende... Also in meinen guten Zeiten fühle ich mich ganz wohl da drin. In meinen schlechten Zeiten habe ich ein Riesenproblem, weil ich auf einmal der bin, der das auch noch hinbekommen muss und ich merke, ich kriege es nicht hin. Und ich glaube, unser Sieg liegt tatsächlich darin, dass wir mehr und mehr anfangen, ihn anzuschauen, der den Sieg errungen hat, und dem die Ehre zu geben, dem sie wirklich gebührt. Und die Gnade, die ja bereits da ist, für jede Herausforderung wirklich zu empfangen und zu sagen, ich bin Teil deines Königsreiches. Dieser Triumphzug, den du erworben hast und den du veranstaltet hast, das ist auch, also ich bin da auf irgendeine Form, habe ich Anteil daran. Egal, wo ich genau stehe, aber Anteil habe ich. Und ich brauche deine Segnung und ich halte mir vor Augen, dass du siegreich bist und das Böse nicht. Dass du alles überwinden kannst und zwar auch in mir. Und ich würde gerne, wenn wir vielleicht einmal aufstehen können. Svenja, ich würde danach vielleicht dir übergeben. Ich glaube, ich würde gerne ein paar Dinge einfach uns noch mal vor Augen halten und aussprechen, für was der Sieg Gottes auch gilt. Und auf welche Form auch immer du das für dich persönlich nimmst, indem du sagst, nehme ich, oder deine Hände hebst oder deine Hände faltest oder innerlich ein Gebet mitsprichst oder laut jubelst, was auch immer dir hilft, tu das doch. Jesus, ich danke dir, dass du der siegreiche König bist. Und ich danke dir, dass du ein für alle Mal den Feind entwaffnet hast und dass du alles, was gegen uns gerichtet war, dass du dem die Macht genommen hast. Ich danke dir, dass da keine Anklage mehr gegen mich steht. Auch nicht von Dingen, die erst vor kurzem passiert sind. Danke, dass dein Opfer und dein Sieg mich wirklich tadellos vor Gott stellt und dass da keine Scham und keine Schande und keine Verdammnis mehr ist für mich und für uns, die wir in Christus Jesus sind. Und nicht nur, dass das aufhört und wir nicht verklagt werden können, sondern Jesus, ich danke dir, dass in dir ein Sieg ist und dass da ein neues Leben bereit liegt für uns, dass wir bestimmt sind von deinem Geist und nicht mehr von Angst, dass wir bestimmt sind von deinem Geist und nicht mehr von Neid und Vergleichsdenken. Danke, dass da bereit liegt Großzügigkeit, Vergebungsbereitschaft, Einsatz, dass es leicht ist, mein Leben dir zur Verfügung zu stellen, um andere Menschen zu lieben und um ihnen zu dienen und ihnen mit Wertschätzung zu begegnen. Danke, dass du uns hineinnimmst in deinen Sieg, sodass wir Träger von Gerechtigkeit werden, dass wir Menschen sind, die das Recht nach vorne bringen und die Ungerechtigkeit und Unterdrückung beenden. Danke, dass das nicht nur für mich persönlich gilt, sondern dass du uns das als deinem Volk zugesprochen hast. Und ich bete, dass wir als deine Kinder mehr und mehr hineinkommen, dass diese Erde verändert wird und dass wir aussprechen, was wird. Dass hier in dieser Stadt und in diesem Land ein Ort ist, wo du wohnst, wo deine Gerechtigkeit wohnt, wo du bekannt bist als der liebende Vater, dem alle Dinge möglich sind und der das Hoffnungsloseste verändern kann in Schönheit und für den kein Ding unmöglich ist. Und danke, dass mein Leben und unser Leben ein Beispiel dafür wird. Danke, dass die Gnade mir gilt. Danke, dass dein Sieg mir gilt. Danke, dass du mich und uns veränderst und dass deine Kraft in uns, auch in unserer Schwachheit, wirksam wird. Danke, dass du uns die Augen öffnest für das, wo wir Lügen glauben, wo wir anderen oder Umständen die Schuld geben, wo wir den Feind als groß und bedeutungsvoll sehen und deine Gnade und dein Sieg uns eher klein erscheint. Geist Gottes, ich bete, dass du jetzt in uns ein Werk tust, dass dein Sieg uns groß vor Augen steht. Danke für deine Veränderung, dass es dein Geist und deine Kraft ist, die das hinbekommt. Amen. Amen. Gott ist gut. Amen. Gott ist wirklich gut.